Mit welchen Gefühlen geht man eigentlich in eine Verlängerung?
Ja, mit in der Regel gemischten Gefühlen, würde ich sagen. Auf der einen Seite bleibt natürlich der Stolz, dass man es bis dahin geschafft hat. Aber es bleibt die Anspannung, wie das Ergebnis am Ende ist. Und man weiß in der Regel, wenn es in der Verlängerung geht, jetzt geht's um was.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier geht es heute in eine Verlängerung. Jens Dapper, den habt ihr schon in Folge 7 erleben können, der ist nochmal mein Gesprächspartner. Denn nachdem wir uns nach der letzten Aufnahme gar nicht voneinander trennen konnten, dachten wir, wir machen einfach noch eine Folge. Und das ist er jetzt. Von daher, herzlich willkommen zurück, Jens Dapper.
Ja, liebe Christiane, das finde ich natürlich super, dass uns das nochmal gelingt. In der Tat, beim letzten Mal war es super spannend und freue mich drauf, dass wir uns nochmal hören.
Sehr schön, genau. Also wir haben wieder einiges an Themen im Gepäck, aber für alle, die diese Folge vielleicht vor dem ersten Teil hören, du bist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch stellvertretender Geschäftsführer des DRK-Landesverbandes Hessen. Und ab dem neuen Jahr, also wenn diese Folge dann online sein wird, bist du Geschäftsführer der Rettungsdienste Mittelhessen. Das ist richtig, habe ich richtig gesagt,
so,
oder?
So ist korrekt halt, ja, genau. So. Ab Januar wechsle ich nochmal den Job und habe dann eine neue Geschäftsführerposition, die lokal deutlich näher an meinem Wohnort ist. Und von daher gesehen wechsle ich jetzt gerade nochmal die Stelle, aber bleibe beim Deutschen Roten Kreuz in einer entsprechenden Geschäftsführerposition.
Und das Spannende bei dir war, und darüber haben wir beim letzten Mal auch viel geredet, dass du nicht nur diese Geschäftsführungsposition hast und schon ganz unterschiedliche Führungspositionen so irgendwie auf allen Seiten wahrgenommen hast, sondern du bist auch Handballtrainer. Ich habe mir aus informierten Quellen sagen lassen, das ist der TSV Heuchelheim, der zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Und beim letzten Mal hast du davon berichtet, welche Parallelen es so gibt zwischen Handball bzw. deiner Trainerrolle im Handball und deiner Führungsaufgabe. Und daran anknüpfend würde ich gerne gleich mal die Frage stellen, mit welchen Gefühlen geht man eigentlich in eine Verlängerung?
Ja, mit in der Regel gemischten Gefühlen, würde ich sagen. Auf der einen Seite bleibt natürlich der Stolz, dass man es bis dahin geschafft hat. Aber es bleibt die Anspannung, wie das Ergebnis am Ende ist. Und man weiß in der Regel, wenn es in der Verlängerung geht, jetzt geht es um was. Von daher gesehen bin ich sehr gespannt auf deine Fragen. So ähnlich wie es bei der Verlängerung beim Handball auch ist. Es geht in den Schlussspurt.
In den Schlussspurt, ja, okay, wow. Ein hoffentlich recht langer Schlussspurt, der nicht in ganz wenigen Minuten abgehakt ist. Du hast gesagt, Verlängerung ist immer mit Anspannung verbunden. Was meinst du, worauf kommt es in einer Verlängerung ganz besonders an? Also es geht um was, sonst gäbe es die nicht. Ja, worauf kommt es an?
Ja, also in der Verlängerung, glaube ich, hat man die Chance zu beweisen, dass der Trainingseffekt, den man ja versucht hat, vorher in irgendeiner Weise zu erreichen, dann auch echt zum Tragen kommt. Weil danach zeigt es ja, schaffe ich es. Und da bin ich bei Führung, aber auch genauso beim Handball, ob ich in den wichtigen, entscheidenden Phasen, das ist im Unternehmen genauso wie beim Handball, dann wirklich noch da bin und die Dinge, die man sich vornimmt, über die Ziellinie ziehe. Und das wird ganz spannend sein. Und da ist natürlich Wille ein ganz entscheidender Faktor. Aber es ist natürlich auch die Konstitution, die man vorher, den Boden, den man dafür bereitet hat, ist der vorhanden. Und das ist natürlich spannend, als Trainer genauso wie als Manager zu wissen oder das Gefühl zu haben dafür, wow, die Mannschaft ist an Bord, wir sind noch da und jetzt gilt's und wir können zeigen, was wir hier gemacht haben und am Ende natürlich hoffentlich ein tolles Gefühl mitnehmen nach einem erfolgreichen Spiel.
Wille, hast du gesagt, und der Trainingseffekt. Wie trainierst du denn die entscheidenden Situationen als Führungskraft? Gibt's da Tricks?
Ja.
Oder überhaupt, gibt es da überhaupt Trainingssituationen oder ist nicht eigentlich jede Situation direkt eine, die komplett zählt?
Ja, die Situation, glaube ich, schon auch vergleichbar. Das Spiel hat 60 Minuten in der Regel oder es gibt halt Verlängerungen und im Management ist ja oftmals ja auch so, du triffst viele Entscheidungen innerhalb begrenzter Zeit und du weißt, es wird irgendwann abgepfiffen und das ist in der Regel ein Wirtschaftsjahr oder es ist ein Projektende, was sich nähert und wenn du da nicht vorher schon gut gearbeitet hast, dann wird das am Ende knapp. In der Regel wird das knapp, das Wirtschaftsjahr ist zu gestalten, Projekte sind zu gestalten und am Ende wird es in der Regel mit der Zeit noch knapper, als was geplant hat, jedenfalls meine Erfahrung. Und dann braucht es eben den Willen, dass unter Stress und manchmal vielleicht auch bis in die Abendstunden gearbeitet wird und wir so fit sind, dass wir Ergebnisse produzieren. Und das, glaube ich, ist auch schon eine Fähigkeit, die man im Unternehmen durchaus hat und man merkt, ob Menschen diese Belastung halt auch durchaus dann auch standhalten, genauso wie Spieler es letztendlich am Ende aushalten müssen, wenn es in die Verlängerung geht.
Spielt eigentlich in der Verlängerung auch Geschwindigkeit eine Rolle? Also Geschwindigkeit im Sinne von noch schneller Entscheidungen treffen oder ja, keine Ahnung, ich bin so unsportlich und bin deswegen nie in der Verlängerungssituation eines Spiels, aber ich stelle mir vor, dass man dann unter Stress irgendwie alles noch schneller versucht zu bewerkstelligen.
Geschwindigkeit spielt in der Verlängerung eine Rolle, es spielt im Management eine Rolle. Wir werden nicht aufs Feld gehen, um nur anwesend zu sein. Am Ende braucht es, wie im Management auch, Menschen, die für Ergebnisse sorgen. Und dazu brauchst du Geschwindigkeit. Handlungsgeschwindigkeit, du brauchst Entscheidungsgeschwindigkeit, um am Ende ein Ergebnis zu erzielen. Das reine Anwesendsein auf dem Spielfeld wird uns nichts nutzen. Dann werden wir verlieren in der Verlängerung. Und so ist es letztendlich im Management genauso. Du musst Geschwindigkeit aufnehmen. Und an der Stelle gilt es schon, Menschen mit den Fähigkeiten auszustatten, das vorzuleben und unter Stress trotzdem noch vernünftige Entscheidungen zu treffen. Das ist, glaube ich, eine echte Parallele auch zum Handballsport, wo du ganz, ganz viele Entscheidungen treffen musst innerhalb von Sekunden. Abspiel oder Torwurf. Und hier geht es einfach darum, im Management ähnliche Situationen zu haben, dass du am Ende Wirtschaftsjahr oder eben Projekt gute Entscheidungen triffst, um das Ziel zu erreichen.
Ja, tatsächlich bei Projekten kann ich intonieren. Alle Projekte, die ich bis jetzt so begleitet habe, es ist passiert genau das. Hinten raus läuft einem die Zeit davon. Und du sagtest gerade, was du vorne nicht irgendwie sinnvoll erarbeitest und aufgebaut hast, das holst du hinten raus auch nicht mehr richtig rein. Ja, was ja bestätigen würde, so wie man es früher immer gesagt hat, dass eine intensive Planung dazu beiträgt, dass es dann hinten raus besser läuft, steht natürlich in leichtem Widerspruch zu den agileren Ansätzen.
Ja. Aber Geschwindigkeit nur physikalisch allein ist angewandte Kraft. Und es ist natürlich auch Masse des Objektes, also Größe des Projektes vielleicht auch. Und welche Widerstände hast du? Also das ist ja rein physikalisch betrachtet schon ein Thema, mit dem du dich beschäftigen musst, wenn du mit über Geschwindigkeit redest. Also wie viele Widerstände hast du im Projekt gehabt? Wie kannst du die letzten Meter noch ohne Widerstände in irgendeiner Weise dann über die Ziellinie ziehen halt? Welche Kraft musst du aufwenden? Brauchst du vielleicht sogar noch mehr Personal? Also ich finde, da kann man über das Physikalische allein schon nachdenken, wie sich Geschwindigkeit definiert. Und beim Handball ist es nicht anders. Wie viele Widerstände hast du? Im Kopf eine Blockade, Müdigkeit in den Beinen, wie stark ist der Gegner? Ich finde, die Parallelen sind auch hier sehr, sehr deutlich, auch wenn wir das Thema Geschwindigkeit sprechen.
Wahnsinn. Ich bin gerade so ein bisschen abgehängt, weil du von physikalisch gesprochen hast. Also ich würde gerne so Protokoll geben. Ich habe mich mit einer... Naja, nee, es war, glaube ich, keine 5, aber es hätte eine 5 auch sein können, die wäre nicht unverdient gewesen, in der 10. Klasse von der Physik verabschiedet und war froh, sie nicht mehr machen zu müssen. Also deswegen, bitte Formeln und so rauslassen. Aber das Letzte habe ich verstanden, ja, Widerstände, Müdigkeit in den Beinen, Widerstände im Kopf. Wie ist das bei dir? Wie gehst du mit Widerständen in deinem Kopf um?
Das ist, glaube ich, eine Frage auch von ein Stück weit von Erfahrung. Ich glaube, das zeichnet einen irgendwann, wenn man länger in dem Thema Trainer oder auch Management ist, die Situation kommt immer wieder. Also Widerstände hast du auf der Gefühlsebene zu Menschen, die du in deinem direkten Umfeld führst und auch zu Spielern, zu Schiedsrichtern, zu Management um dich rum im Handball genauso wie natürlich in Aufsichtsräten, Vorständen, die einen begleiten auf einer ehrenamtlichen Ebene. Du musst damit umgehen. Das ist der gewählte Beruf, es ist der gewählte Trainerjob. Und diese Widerstände hast du. Ich glaube, da muss man ganz ehrlich mit sich selber umgehen. Und ich glaube, einen Weg dazu finden und zu sagen, das auch anzuerkennen, dass es einfach andere Perspektiven gibt, das auszuhalten, das ist am Ende der größte Erfolgsfaktor, um Widerstände irgendwie auszuhalten. Weil ich glaube, es ist ja nur die eigene Erwartung, die nicht erfüllt wird. Und daran zu arbeiten, was ist denn meine eigene Erwartung gewesen zu der Situation, das löst ja den Widerstand aus. Und da muss man sich vielleicht auch mal reflektieren, fällt mir ja nicht immer leicht, aber ich weiß, dass ich es tun muss. War denn die eigene Erwartung so korrekt zur Situation, wie vielleicht andere das gesehen haben? Und das, glaube ich, da habe ich eine Chance, mit Widerständen gut umzugehen, wenn ich das ein Stück für mich akzeptiert habe.
Spannend, weil das, was du da schilderst, ist etwas, was ich unter der Überschrift Bewusstheit erklären würde. Ja, also es geht tatsächlich darum, wie bewusst ist mir zum einen die eigene Erwartung, ist ja ein wesentlicher Teil von Rollenklärung, und wie bewusst ist mir, was zu dem Job eigentlich gehört. Und je klarer ich habe, dass ein ganz wesentlicher Teil einer Führungsrolle der ist, mit Widerständen umgehen zu müssen oder mit, sagen wir mal, anderen Erwartungen als die eigenen es sind, ich glaube, umso stressfreier kann es werden. Ja? Also ob es dann schon vergnügungssteuerpflichtig ist, das weiß ich nicht, aber es könnte stressfreier werden.
Ja? Das glaube ich auch. Vergnügungssteuer haben wir ja im Management selten. Das ist so halt, dazu geht es um zu viel, aber ich glaube, es ist tatsächlich wichtig zu klären, wo willst du hin? Ich bin ja ein großer Freund von dem Management-Dreieck, kläre das Ziel, kläre auch den Prozess, der dazu führen soll, und verhalte dich danach. Am Ende sind diese drei Komponenten das, was man am Ende erwartet. Mhm. Was kommt da raus? Und wenn die Dinge schon mal klar definiert sind, dann habe ich eine gewisse Chance, das auch zu erreichen und da auf dem Weg werden, entweder kulturell im Verhalten oder im Prozess, eben diese Widerstände kommen. Dessen muss man sich bewusst sein.
Jetzt ist der Begriff Stress gefallen. Ich glaube, wir hatten in der letzten Folge auch ganz kurz die Runde gedreht, aber trotzdem nochmal die Frage, wie baust du Stress ab?
Für mich ist es natürlich elementar, da ich ja Sportler bin, dass ich hier für mich einfach eine Chance habe, auch meinen Bewegungsdrang freien Lauf zu lassen über Fitnessstudio und natürlich auch ein bisschen Handballtraining und solche Dinge halt vor allen Dingen. Ich glaube, da ist jeder individuell. Der eine liest, der andere macht da seine Abendspaziergänge, um das irgendwie hinzukriegen. Ich brauche eher dann das Fitnessstudio, Laufband und Eisen, um mich vom Stress zu befreien. Ich glaube, das braucht es aber. Und ich brauche aber auch, glaube ich, auch da bin ich bei Selbstreflexion mittlerweile, dass ich das weiß, dass ich das brauche. Und dass ich es auch tatsächlich mache, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit für habe. Und ich mache es dann jetzt mittlerweile trotzdem, weil ich früher nicht gemacht. Das führt natürlich dann zu extremer Schlafmangelsituation, weil dann kommst du nicht runter. Mhm. Und das glaube ich, hat auch was mit Erfahrung nahe zu tun. Ich glaube, das braucht es eben schon. Und das sind ja genau, wir sind ja bei Führungsgefühle. Das ist das, was auch am Ende Angst macht. Also wo du, wenn du das nicht mehr schaffst und du hast auf einmal diesen Schlafmangel und du denkst, oh, den nächsten Tag schaffst du nicht. Mhm. Da bin ich weiter heute. Weiß aber auch, dass ich als junge Führungskraft mich da oftmals auch ein Stück weit überfordert habe.
Das heißt, da hast du aus, ja, ich weiß nicht, ob man es als Fehler bezeichnen kann, aber du hast aus der schwierigen Situation oder vielleicht aus Krisensituationen gelernt.
Absolut. Ja, das ist auch eine harte Zeit. Und wenn du gerade anfängst mit Führung, glaube ich, ist das, da machst du schon auch, glaube ich, häufig den Fehler einer Überforderung, weil du hast so viele Ziele und weißt, irgendwann die Zeit reicht eben nicht mehr, um alles zu erreichen. Und du denkst, du kannst es mit noch mehr Engagement ausgleichen halt. Und vergisst aber, dass du deine eigene Regeneration an irgendeiner Stelle auch brauchst. Auch wenn die manchmal nur eine halbe Stunde Fitnessstudio ist für mich. Und die ist auch um 21.30 Uhr noch gut. Auch das ist, gut, die wundert sich, wenn ich dann ins Fitnessstudio komme, so spät. Aber es ist für mich überraschenderweise ein guter Abschluss eines Tages.
Und dann so immer 21.30 Uhr im Fitnessstudio,
halbe
aber Schlafmangel, also wann und wann schläfst du dann heute und wann beginnen so deine Tage?
Das ist ja unterschiedlich halt, ja, halbe Stunde Training, ja, 22 Uhr, dann tust du zurück und dann geht's auch schon, wenn du es schaffst, bis 23.30 Uhr dann zu schlafen, das passt dann schon. Also ich glaube schon, dass es geht und der Körper sich auch daran gewöhnt.
Ich hatte ja neulich einen Gast, den Benedikt, in der dritten Folge. Das ist ein absoluter Frühaufsteher. Der war am Tag unserer Aufnahme um 3.21 Uhr wach, ohne Wecker. Das finde ich beachtlich. Und er geht nicht, glaube ich, nicht so viel früher ins Bett als du. Also es ist jemand, der insgesamt sehr wenig Schlaf braucht. Vielleicht ist das auch ganz praktisch als Führungskraft, wenn man insgesamt ein geringes Schlafbedürfnis hat.
Das ist hilfreich. Also ich weiß schon, dass ich da, Schlaf ist ja wirklich für die die Kompensation von diesen Effekten, die wir hier rund um uns haben, glaube ich, extrem wichtig. Da bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden. Früher, als ich bei der AOK Hessen noch war, bin ich um 6.30 Uhr in Eschborn gewesen. Da habe ich wirklich, glaube ich, 5 Stunden geschlafen, jede Nacht. Das musste reichen. Das waren die frühen Phasen von Führung. Und dann irgendwann denkst du, oh, das ist irgendwie auch nicht ganz, das kann es nicht sein halt. Ja, natürlich bist du vor dem Stau da. Du musst nicht über die A5 fahren, wenn alle fahren. Und du bist spät heimgefahren, weil du bist nicht dann gefahren, wenn alle fahren. Man hat noch ein bisschen was nachgearbeitet. Ist ja klar, du musst den Tag gut vorbereiten. Und dann sind es 5 Stunden oder halt 4,5. Und das macht den Akku schon leer. Also da bin ich heute durchaus ein bisschen körper- und geistbewusster. Das würde ich für mich schon in Anspruch nehmen. Aber es hat auch was mit tatsächlich Rollenerfahrung zu tun.
Ja, und jetzt, also ich sage es eigentlich gerne, aber also in meinem Fall hat es was mit Alter zu tun. Also ich merke das früher, da war das irgendwie alles anders. Ja, da hat mir das nichts ausgemacht, 4 Tage die Woche bei Kunden zu sein und zwischendrin noch durch die Republik zu düsen mit dem Zug oder mich sogar noch geflogen. Und irgendwie war das so, und wenn ich nach Hause gekommen bin, dann war meine Tochter da und dann lief da das Programm weiter und irgendwie ging es alles. Und jetzt bin ich so nach 2 Tagen auf Reisen und einen Abend davon dann noch im Zug, denke ich so, ach ja, ist eigentlich schön, zu Hause auf dem Sofa zu liegen und die Füße hochzulegen.
Da kann ich sagen, der Effekt ist bei mir noch nicht eingetreten, ehrlicherweise. Ich bin da echt, also ich glaube, ich habe da einfach auch Glück. Das muss man auch sagen. Ich sind einfach alle mich rum und sagen, eigentlich, das hältst du nicht lange durch. Ich glaube aber, dass dieser Mix zwischen ein bisschen Handball, da ein bisschen Fitnessstudio und der Rest Vollgas und noch klar Familie auch. Ich habe wenig Freizeit. Also im Sinne von, ich mache irgendwie was anderes. Die Couch kennt mich nicht. Aber die...
meine Couch kennt mich gut. Ich habe ein super Verhältnis zu ihr. Es gibt Momente, da können wir uns nicht trennen.
Da kann ich sagen, ja, da habe ich vielleicht auch Glück. Ja, ich glaube, es hat auch was einfach mit Konstitution zu tun und vielleicht auch mit meiner permanenten Neugierde, irgendwie weiterzukommen. Irgendwas treibt mich ja scheinbar an, was mir hilft und viele um mich herum sagen, das ist eigentlich nicht aushaltbar mit mir. Aber weil ich immer so ein Unruhegeist bin und immer weiter.
Soll ich vielleicht ein Gespräch mit deiner Frau weiterführen? Oder wie
die würde es bestätigen halt, ja. Das ist kaum aushaltbar mit dem Kerl. Ja.
Was treibt dich denn an? Weißt du das? Weil wir schon so viel bei Reflexion und Bewusstheit waren. Welche Unruhe ist das?
Auch da habe ich mich ja schon selber oft reflektiert und gefragt. Aber ich glaube, es ist ein Stück weit Erfolg. Ja. Also es ist so, ich glaube, Erfolg treibt mich extrem an. Und was mich sehr angetrieben hat, das muss ich auch sagen, ist Rückmeldungen von Mitarbeitern, die ich um mich herum habe. Und wenn ich vorangehe und sehe, dass wir gemeinsam dann Erfolg haben, das ist für mich ein extremer Motor, das kann ich so sagen, weil ich einfach Wertschätzung erfahre von Mitarbeitern, die das nicht automatisch machen müssen. Klar, die gibt ja so ein bisschen den Respekt vertikal und horizontal. Den vertikalen hast du, weil du die Stelle hast. Aber wenn du den horizontalen Respekt hast, dann glaube ich, machst du vieles richtig. Und das treibt mich tatsächlich an. Diese wertschätzenden Worte auch von Mitarbeitenden, die man nicht wählen muss, das ist, glaube ich, ein Motor, warum ich so umtriebig bin. Und so ist es auch beim Handball. Ich glaube, als Trainer bist du in irgendeiner Form von Respektsperson. Wenn man aber merkt, die Jungs haben richtig Bock, die kommen ins Training, auch wenn es nicht läuft, dann merkst du, das ist der richtige Weg. Und dann bist du auch motiviert und gehst auch wieder ins Training, auch wenn du verloren hast. Was ja leider als Trainer auch vorkommt. Nicht immer steht man auf dem zweiten Platz.
Ich wollte gerade sagen, aber hier eben Heuchelheim zweiter Platz, also ist doch eigentlich beste Ausgangssituation.
Letztes Jahr sind wir abgestiegen, also von daher gesehen kann ich auch das letzte Jahr reflektieren und wir waren trotzdem mit einer unheimlich hohen Trainingsbeteiligung unterwegs und das treibt dann das Trainer dann schon an, wenn man hat eine junge Truppe und die haben Lust zu trainieren und dann gehst du auch abends noch ins Training und versuchst da wirklich auch da einen Impuls zu setzen. Und ich glaube, das treibt mich am Ende an, wo viele sagen, ein normaler Mensch geht jetzt heim und setzt sich auf die Couch, das war's und ich packe die Tasche und gehe zum Training.
Also ich würde von mir behaupten, dass ich auch auf dem Sofa Erfolge erzielen kann. Wenn ich das nächste dicke Buch ausgelesen habe, dann finde ich das ganz hervorragend. Und ich habe mir sagen lassen von einem jungen Kollegen, Schlaf sei ein Statussymbol. Und auch das kann ich also auf dem Sofa hervorragend pflegen.
Okay, dann bin ich wahrscheinlich da raus halt, ja.
Also ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, als würde ich nur auf dem Sofa hängen. Ich bin durchaus auch hin und wieder aktiv, habe auch meine Freizeitgestaltung. Aber ja, tatsächlich diesen Ehrgeiz, den du da jetzt beschreibst, den finde ich deshalb interessant. Du hast es ja gesagt, ne? Also mich treibt diese Sehnsucht nach Erfolg und auch dieses Gefühl von Wertschätzung und Respekt, was dir entgegengebracht wird. Und ich treffe immer mehr Leute, die das auch fühlen und die damit hadern, weil sie sich fragen, ob es okay ist, sich das von außen zu wünschen oder ob man sich das nicht selber geben müsste. Hast du darüber schon mal nachgedacht, ob du dir sozusagen diese Erfolgserlebnisse selber verschaffen kannst, ohne dass es von außen kommt und ob das weniger Druck erzeugen würde? Du scheinst ja nicht drunter zu leiden. Ja?
Nee, also leiden würde ich in der Tat bislang nicht. Ich kann damit eigentlich ganz gut leben, wie ich lebe, auch wenn es andere eher für seltsam empfinden. Das mag auch so sein. Und wenn ich das jetzt hier so sage, und andere hören dazu, die werden es wahrscheinlich ähnlich empfinden halt. Aber ich glaube, es ist individuell. Führungsarbeit ist ja auch was Individuelles. Und die Persönlichkeit, die man mitbringt, ist das eine. Und die Management-Skills, die man unter anderem bei dir auch in Kursen, in Workshops lernt oder auch reflektiert, die helfen einem dabei, die Dinge noch besser zu machen. Und ich glaube, beides hat seine Berechtigung und es muss auch authentisch zu einem passen. Wenn ich nicht der Typ bin, dann ist es auch okay, wenn ich sage, hier, ich brauche das nicht. Mich treibt es an, das weiß ich. Hat natürlich auch die Gefahr des Scheiterns in sich tragend, weil wenn der Erfolg eben nicht da ist, wie letztes Jahr Abstieg, dann macht das auch was mit einem und es wirft einen vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zurück. Aber insgesamt muss es zur Person passen, zur Führungspersönlichkeit. Und dann ist es auch okay. Und von daher gesehen, glaube ich, muss man nicht sagen, das ist der Ideal oder das ist das Idealbild von Führung. Es muss zu einem passen. Und da, glaube ich, kann die Couch genauso gut hilfreich sein und das Buch wie einer, der hyperaktiv an allen Ecken und Enden weiter irgendwie durch die Gegend rennt.
Jetzt lag mir gerade eine Frage auf der Zunge, die ich da glatt vergessen habe. Nein, ich wollte dich fragen, du hast dieses Thema für dich reflektiert und sagst, es ist typabhängig. Nichtsdestotrotz, wie geht es dir mit Menschen, die da ganz anders ticken? Also ist ja gut möglich, dass du Mitarbeitende hast, die, so wie ich, gerne auch mal auf dem Sofa liegen und die Füße hochlegen oder die gar nicht so hungrig nach Erfolg sind. Was macht das mit dir in deiner Führungsposition?
Ich glaube, dass du diese Menschen in deiner nächsten Umgebung haben wirst. Immer. Du sagst beim Handball so, da gibt es welche, die gehen am verlorenen Spiel raus und singen ein Lied. Damit konnte ich früher überhaupt nicht umgehen als Trainer, weil ich einfach nicht verstanden habe, warum der genauso denkt wie ich. Und mittlerweile habe ich auch verstanden, er bringt trotzdem seine Leistung innerhalb des Teams und für den ist es dann aber abgeschlossen. Trotzdem ist das ein guter Spieler und so ist es, gibt es auch gute Führungskräfte, die mich umgeben, die eben einen anderen Zugang dazu haben. Das zu akzeptieren ist gar nicht so einfach, wenn man anders tickt. Mhm. Aber ich glaube, wenn man genau hinschaut, da hat trotzdem jeder seinen Zugang. Deshalb bist du trotzdem ein toller Mensch und jemand, der in seinem Job erfolgreich ist. Und so sind es auch in meinem beruflichen Alltag viele Menschen, die einfach einen anderen Zugang haben. Und das ist mittlerweile völlig okay. Ich werbe sogar ab und zu im Handball dafür, dass es durchaus hilfreich ist, mal einen Brasilianer im Team zu haben, der einfach komplett anders tickt. Und im Management gibt es das auch. Braucht natürlich schon auch irgendwie eine Mischung im Team. Also nur Menschen, die absolute Kreativität haben und bestimmte Themen nicht nach außen getragen ernst nehmen und immer lustig und fröhlich in den Tag leben, das hältst du auf Dauer auch nicht aus. Ja. Das braucht da schon auch ein paar wirkliche Arbeiter. Und das zu akzeptieren, das ist die Schwierigkeit. Und diesen Weg muss man tatsächlich aushalten als Führungskraft, dass diese unterschiedlichen Zugänge sind. Und die darf man, glaube ich, auch mittlerweile haben. Es braucht am Ende aber Ergebnisse. Also wenn ich dich als Führungskraft hätte oder als Mitarbeiterin, würde ich irgendwann mit dir, Christiane, dann schon auch sprechen, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Dann werden wir schon ins Gespräch kommen, aber wenn deine Ergebnisse stimmen, darfst du so lange, wie du willst, auf der Couch liegen.
Meine Ergebnisse stimmen voll. Also ich weiß, das ist mir wichtig. Also ja, hallo? Ja.
Ich wollte es nur angemerkt haben.
Entschuldigung. Bitte?
Nee.
Also... selbst von der Couch aus kann man...
Ja, absolut. Die Argumentation kenne ich und eine Reaktion ist die ich auch sonst höre und das passt auch alles halt, ja.
Mann, da sind wir ja fast beim Thema Homeoffice. Wie gehst du... Aber bevor ich dich nach dem Homeoffice frage, weil du sagst, diese Unterschiedlichkeit in den Zugängen und in den Ansätzen, die gibt es. Wie ist denn das bei euch im Unternehmen? Gibt es da zwischen den Führungskräften auch einen Austausch, wo genau solche Themen mal auf den Tisch kommen? Also gibt es da einen Raum, wo man irgendwie vom anderen erfahren kann, Mensch, wie scharf bist du auf Erfolg? Wie schaltest du ab? Wie gehst du damit um, wenn es nicht so geklappt hat? Wie schließt du ab und legst vielleicht einen Misserfolg oder einen nicht ganz so großen Erfolg wie erwartet, wie legst du das beiseite? Gibt es dafür Platz und Raum und Zeit?
Also nicht in der kollektiven Form, würde ich jetzt sagen, dass eher nicht in der großen Gruppe das nicht diskutiert, aber ich führe ja über Dialoge, die ich regelhaft habe und da ist eben das Thema Prozesse, Inhalte eine Rolle spielen, aber eben auch solche weichen Faktoren. Und da werden die Dinge schon auch mal angesprochen. Ich muss ja auch manchen die Sorge nehmen, dass die Erwartung ist, dass man genauso arbeitet wie ich. Das ist nicht die Zielsetzung. Also ich glaube schon, dass du als Führungskraft vorangehen musst. Aber es sollte nicht das Bild sein, dass alle erwarten, dass man rund um die Uhr arbeitet und dass meine Erwartungshaltung ist, dass man sich an der Stelle an mir orientiert. das wäre das falsche Signal, das will ich auch gar nicht. Das ist auch völlig okay und das kann ich nur aber in der Gruppe, das kann ich aber vor allen Dingen auch im Einzelgespräch klären. Ich glaube, das braucht es auch, einfach um diese Erwartungshaltung wegzunehmen. Halt, ja, wenn ich am Wochenende E-Mails schreibe, erwarte ich keine Antwort. Ich bin nur froh, dass ich das Thema weg habe und am Montag starten kann. Und für mich habe ich es weggeräumt und weiß, der andere kann am Montag damit arbeiten. Ich erwarte nicht, dass einer am Sonntag arbeitet, in keinster Weise. Das muss aber geklärt sein. Und das muss ich auch nicht nur sagen, sondern am Ende muss es der Mitarbeiter auch spüren und fühlen. Sonst wird es nicht kongruent.
Danke, dass du das sagst. Bei dem Fall kenne ich auch. Ja, eine ehemalige Kollegin von mir, die sich auch mal irgendwann bei ihrem Chef beschwert hat und sagte, hey, ich wirklich, du schreibst nachts um 3 noch E-Mails. Ich kann da nicht sofort antworten. Ja. Ich schlafe auch irgendwann. Ist deine Erwartung wirklich, dass ich sofort reagiere? Und der ist aus allen Wolken gefallen. Der war auf deiner Linie und sagte, nein, um Himmels Willen, natürlich nicht. Ja, aber es ist genau das. Es muss geklärt sein und die Leute müssen auch spüren, dass es unterschwellig nicht doch den Druck gibt.
Ja.
Und das, finde ich, ist oft ein Thema, weil ja diese Vorbildfunktion von Führungskräften auch immer so im Raum steht. Ne? Und dann so, finde ich, ist es schon ein ziemlicher Balanceakt zu sagen, okay, also an welcher Stelle ist die Führungskraft jetzt das Vorbild, dem ich nacheifern soll und wo erwartet wird, dass ich es ähnlich tue oder ein ähnliches Engagement an den Tag lege und wo darf ich sein, solange hinten das Ergebnis rauskommt,
ja, das
was vereinbart
ist. Bin ich absolut bei dir halt. Ja, also das Thema Vorbild hat viel was mit Werten zu tun, die ich vorlebe. Und das kann man erkennen in dem Führungsverhalten. Das Ergebnisorientierung kann man erkennen. Das ist aber nicht die Art von, wann arbeite ich, mit welchem Engagement abends oder außerhalb von ganz normalen Arbeitszeiten erwarte ich irgendwelche Rückmeldungen. Das ist nicht Vorleben. Vorleben sind Werte, die ich vorlebe. Vorleben ist, ich sage etwas und halte es ein. Das ist das, was ich erwarte von meinen Führungskräften. Keine Erwartungen wecken bei Mitarbeitern, die ich nachher nicht einhalte. Und wenn ich dem Mitarbeiter sage, ich erwarte nicht, dass du am Samstag oder Sonntag arbeitest und übermorgen frage, wo bleibt eigentlich meine Antwort? Und wir haben dann Montagmorgen um 8. Das kann es nicht sein. Dann wird es nicht rund. Und ich glaube, da ist Vorleben, wie du schon sagst, in einer gewissen Balance wichtig, dass man sich dem auch gerecht wird. Wenn das für mich okay ist, dann ist meine Lebenssituation so geeignet, dass ich es machen kann. Mein eigener Leidensdruck, dass ich offensichtlich am Sonntag was gemacht habe, war so groß. Mein Problem. Nicht das Problem der Firma. Und nicht das Problem meiner Mitarbeiter. Und Ähnliches muss für meine nächste Führungsebene für die nächsten gelten.
Das Thema am Sonntag arbeiten, ich erinnere mich, das hatten wir im allerersten Gespräch, als wir uns kennengelernt haben und verabredet haben für diesen Podcast. Und da hast du gesagt, das ist für dich was ganz Selbstverständliches und auch sozusagen keine Frage von Work-Life-Balance. Das heißt, jetzt haben wir schon gehört, du bist eh erfolgshungrig, du bist eh viel getrieben, du bist nicht das Couch-Potato, was so diese Zeit braucht. Nichtsdestotrotz, welche Rolle spielt denn dieses Thema Work-Life-Balance, schwieriger Begriff, ja, welche Rolle spielt der für dich und welche Rolle spielt der auch bei euch im Unternehmen und dann in der Führungsbeziehung?
Ich habe ja da so ein bisschen ein distanziertes Verhältnis zu diesem Begriff Work-Life-Balance, ehrlicherweise, weil ich glaube, wir tun es in Deutschland mit dieser Art der Interpretation nicht unbedingt einen Gefallen, wenn wir Gut und Böse in der Balance bringen wollen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Man hat irgendwie das Gefühl, man muss das Schlechte mit dem Guten in der Balance bringen. Das sehe ich ehrlicherweise nicht so. Ich glaube, Work-Life-Integration wäre der bessere Begriff dazu. Das würde sprachlich besser zu dem passen, wie ich es empfinde und ich glaube auch, wie andere das empfinden. Ich glaube nicht, dass Arbeit grundsätzlich was Schlechtes ist. Jetzt muss man nicht so verrückt sein wie ich und viele Geschäftsführer dieser Welt auch, die wahrscheinlich das auch ein Stück weit zum Hobby gemacht haben, das Arbeiten. Das ist nicht die Botschaft, aber ich glaube, dass Arbeit durchaus einen positiven Charakter hat für uns Menschen halt auch. Und das ist ja nicht nur jetzt so, das war in Urzeiten so. Wir sind soziale Geschöpfe und wir sind in der Arbeitssituation mit anderen Menschen unterwegs. Das kann einem was geben. Und an der Stelle ist Work-Life-Balance so das Gefühl, ich muss irgendwie früh nach Hause gehen, damit ich irgendwie jetzt in Balance bin, weil ich jetzt endlich leben kann. Ich glaube, wir leben auch an der Arbeit. Und ich habe ausreichend Mitarbeiter in unterschiedlichsten Funktionen, ob das Führungskräfte sind oder Mitarbeiter, die dem Grunde nach ihren Job machen als Mitarbeiter in unterschiedlichsten, ich will jetzt gar keinen Beruf nennen, einfach um da nicht irgendwie despektierlich zu klingen. Aber ich glaube, jeder erfüllt da ein Stück weit seinen Job auch, wenn er Spaß hat, mit anderen Menschen zu tun zu haben. Und an der Stelle tue ich Work-Life-Balance in unserer Definition in Deutschland, glaube ich, ein bisschen schwierig empfinden. Work-Life-Integration ist aus meiner Sicht das Geeignete, weil wir werden nicht umhin kommen, auch das Positive an Arbeit zu sehen und das auch ein bisschen akzentuieren.
Wo erlebst du diese Bewertung von Work als so negativ und Life als das, was als Positives in die Waagschale geworfen werden muss? Wo begegnet dir das?
Begegnet mir und auch meinen bisherigen Personalchefs oftmals auch in Bewerbungsgesprächen, wo wir das Gefühl haben, dass das Thema Work-Life-Balance eine erhebliche Rolle spielt bei, haben Sie noch Fragen am Ende eines Bewerbungsgesprächs, und dieses Thema zum Teil ja durchaus auch kommt. Und ich habe das Gefühl, dass sich hier auch der ein oder andere getrieben fühlt von der notwendigen, wie auch immer gearteten Aussage des Arbeitgebers. Bei uns spielt die Work-Life-Balance die absolut entscheidende Rolle. Ich glaube, am Ende muss der Mitarbeiter zufrieden sein, auch an der Arbeit. Und es geht nicht darum, dass der über einen Job die reine Zufriedenheit hat, dass er bald zu Hause ist. Wenn du als Arbeitgeber den Rahmen schaffst, wo der sich wohlfühlt, wo er mit anderen Menschen in der Aktion ist, wo der einen Sinn in seiner Arbeit sieht, in jeder Rolle, die er hat, ein Teil des Unternehmens zu sein, mitzugestalten, dann hast du viel erreicht. Und da muss man ja auch sagen, nicht jeder ist im Live-Bereich derjenige, der eine glückliche Beziehung hat, der ganz viele Freunde um sich herum hat, so viel Geld hat, dass er sich alle Wünsche erfüllt. Was passiert denn mit den Menschen, die eben genau diese Struktur nicht haben? Wollen wir die auch nach Hause schicken, damit sie dann irgendwie verzweifelt hoffen, dass die Live-Situation bald rum ist, damit er wieder an die Arbeit kann, und fühlt er sich dann irgendwie unnormal? Ich weiß nicht. Also ich bin an der Stelle, bin ich wirklich ein bisschen kritischer, vielleicht als andere, mit dem Thema Work-Life-Balance, und ich würde es begrüßen, wenn wir da ein bisschen anderen Zugang finden würden.
Ich finde diesen Begriff, den du da gerade geprägt hast von Work-Life-Integration, den finde ich spannend. Ja? Also wie kann ich das eine in das andere integrieren oder das eine als Teil des anderen verstehen? Finde ich tatsächlich eine interessante Idee, darüber nachzudenken.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah, und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Also ich frage jetzt nochmal nach, hast du gerade so ganz leise und zwischen den Zeilen auch dafür plädiert, dass man ruhig auch mehr arbeiten darf? Oder? Ich frage nur.
Ja, also jetzt hören wahrscheinlich aktuelle Mitarbeiter und zukünftige genau hin. Ich glaube schon, dass es Situationen gibt, wo du einfach ein bisschen mehr Freizeit brauchst. Ja, also in der familiären Situation, wo Kind geboren oder wo auf einmal auch Stress mit den Eltern, was auch immer ist. Und du hast trotzdem diese 38,5 Woche und musst das irgendwie da hinkriegen. Und ich glaube, wir brauchen an der Stelle Flexibilität, vielleicht auch Arbeitszeitkonten, um diesen Situationen gerechter zu werden. Und dann kann es durchaus sein, einer ist belastbar und er kann auch 50 Stunden arbeiten die Woche. Warum ist das ein Problem? Dann will ich nicht unbedingt jetzt, mit einer Gewerkschaft diskutieren, warum, wenn der das von sich aus sagt und er kann es auch nicht mehr, er wird nicht krank dabei und er sagt selber, Chef, ich will das. Warum wollen wir den bremsen, wenn er übermorgen sagt, und jetzt brauche ich eine 20-Stunden-Woche, weil jetzt weiß ich, jetzt kommt die Situation, meine Familie braucht mich jetzt. Und an der Stelle, glaube ich, brauchen wir Regeln, die das ermöglichen. Und ein Begriff von Work, der nicht negativ besetzt ist. Und da, glaube ich, ist schon eine Frage von Sprache und Interpretation. Ja. Wo wollen wir dahin? Jetzt bin ich Geschäftsführer von einem gemeinnützigen Unternehmen. Das wundert vielleicht den einen oder anderen, aber ich glaube, auch da braucht es am Ende insbesondere auch diese Möglichkeit der individuellen Arbeitssituationsschaffung, kann man das wahrscheinlich bezeichnen.
Absolut. Das ist ja was, was im Übrigen auch ein Ansatz aus der New Work-Ecke ist, die ja viel stärker darauf achtet, was ist eigentlich die Leistungsfähigkeit der einzelnen Personen. Und es gibt Leute, die sind leistungsfähiger oder belastbarer als andere. Und dem Rechnung zu tragen, das wäre tatsächlich eine menschlichere, neue Arbeitswelt. Da bin ich bei dir. Ich höre jetzt Führungskräfte fragen, die sagen ja total super. Also das ist ja wunderbar mit dieser Flexibilität, möchten wir auch gerne geben. Allein da, wo ich es versuche, da erlebe ich, dass dann trotzdem ganz schnell Ungerechtigkeiten in den Teams entstehen. Also jetzt, ja. Ich nenne das Kind beim Namen. Ne? Eine der häufigsten Situationen, die ich im Führungscoaching habe, ist, dass Führungskräfte Mitarbeitende gegenüber oder Teams haben, in denen die, ich sage jetzt mal Leistungsfähigkeit, ich sage bewusst nicht Leistungsbereitschaft, ja, aber die Leistungsfähigkeit extrem unterschiedlich ist, das über sehr lange Zeit. Und dass es Leute gibt, die, sagen wir mal, weit hinter dem zurückbleiben, was eigentlich nötig wäre, verbunden mit der Rolle, ja, und andere, die das kompensieren und die dann häufig auch weit über ihre Kräfte gehen. Und dass es unglaublich schwierig ist für die Führungsleute, da eine Balance reinzukriegen. Also zum einen die Aufgaben so zu schnitzen, ja, dass sich das ausgeht und dass das passt. Aber vor allen Dingen auch auf der emotionalen Ebene im Team dieses Gefühl von Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten und dieses Verständnis dafür, hey, da ist jetzt jemand, der hängt durch. Wir tragen das gemeinsam mit. Und wenn es mir schlecht geht, dann darf ich auch runterfahren und darf auch ein Stück mich zurücknehmen. Wie stellt man sowas her?
Ich glaube, das ist nicht auflösbar. Also das ist beim Handball ja nicht anders. Wir haben da besonders starke Spieler und wir haben ein paar schwächere Spieler und wir sind am Ende als Kollektiv erfolgreich, nicht im Einzelsport. Und so ist es im Unternehmen auch. Ich glaube, damit musst du auch leben, dass das nicht ganz auflösbar ist. Und es wird Spieler geben, die werden 60 Minuten auf Parkett sein und andere weniger. Und es wird auch ein paar geben, die werden nicht den Beitrag leisten, den man von denen erwartet. Und ich glaube, das zu akzeptieren, ist das eine. Es darf natürlich eins nicht passieren. Das passiert beim Sport auch, oder bin ich als Trainer auch durchaus konsequent, sich da auszuruhen auf den anderen und damit zu rechnen, dass der alles für einen macht. Da muss man auch, und das ist das, was du eben ansprichst, glaube ich auch, wie kannst du da eine Balance hinkriegen? Ich glaube, wenn das Gefühl entsteht, bei Führungskräften oder Mitarbeitenden, hier sitzt jemand im Team, der nicht mehr alles gibt, was er kann. Und es gibt Situationen, da kann man nicht, aber es gibt Situationen, da kann man wieder. Dann weiß man auch, okay, jetzt kann der gerade nicht, aber danach ist er wieder da. Dann ist das okay. Aber klar ist auch, es braucht eine gewisse Konsequenz, wenn man merkt, der will sich einer auf den Gründen von anderen ausruhen. Das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Ich glaube auch, ich habe ja früher öfters mit der Unternehmensberatung Bain zusammengearbeitet, die haben ganz klar gesagt, lieber weniger Projekte, aber dann mit denjenigen, die es können. Der Frust von guten Top-Führungskräften ist so groß, wenn ich in das Projektteam Mitarbeiter gebe, wo man von vornherein weiß, die werden das nicht erreichen, die werden eher im Weg stehen, ist der Frust viel größer und wir werden insgesamt mit 5 Projekten weniger erreichen als mit 3 und das nächsten 2 zum späteren Zeitpunkt starten. Das halte ich für richtig in dem Rückblicken von Projekten, die wir angestoßen haben. Und das, so schwer wie das ist, aber auch, das muss man ja auch sagen, halt, ja, weil du bist ja als Chef irgendwie gezwungen, viele Themen auf einmal anzustoßen und dann einem Vorstand oder einem Aufsichtsrat zu erzählen, wir machen das eine noch nicht, auch viel Spaß dabei. Das ist auch nicht immer einfach halt, aber es nutzt nichts. Am Ende frustrierst du Menschen, die besondere Fähigkeiten haben und die eben das aushalten können. Also aber diese Balance, da gibt dir absolut recht. Also da gibt es schon auch Frust bei mir. Das ist so. Also man erlebt das immer wieder mal. Und es passiert auch bei Handballteams, wo man eben auch denkt, das könnte anders laufen.
Wie zeigst du diesen Frust? Oder wie merken die anderen, dass du da gefrustet bist? Woran?
Ich würde jetzt mal behaupten, dass man das kaum merkt. Weil ich glaube nicht, dass ich derjenige bin, der nach außen hin unheimlich viel Emotionen da zeigt. In Zweiergesprächen, meine engsten Mitarbeiter wissen das. Da bin ich auch mal eher mal ehrlich zu mir selber und die kriegen mal mit, was ich mal gefrustet bin. Ich glaube, das passiert sonst nicht. Und ich glaube, es ist auch überhaupt nicht hilfreich, das nach außen hin zu tragen. Ich glaube, man muss die Dinge klären, sachlich, fachlich, und dann ist es gut. Es gibt mal einen Moment, wo vielleicht ein bisschen emotionaler reagiert, aber ich glaube nicht, dass man als Führungskraft, schon gar nicht als Top-Führungskraft, da mit Emotionen führen kann. Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist, ehrlicherweise. Auch wenn man vielleicht nach Hause geht und dann einen eigenen Zugang zu haben muss. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, hier emotional über jemand die Stange zu brechen. Das ist beim Handball genauso. Du machst da mit anderen Leuten Angst. Wie wird er vielleicht irgendwann mal gegenüber mir auftreten? Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist.
Also da widerspreche ich dir jetzt. Du bist der erste Gast, dem ich hier offen widerspreche. Also zumindest zum Teil.
Darfst
erstens,
du.
Ich muss hier nochmal eine Lanze brechen. Ich hatte eine Folge mit Jens-Uwe Scharf von der Caritas in Berlin, der doch tatsächlich genauso wie du gesagt hast, er wäre kein sehr emotionaler Mensch und er wäre ja eher so rational und bloß nicht so emotional sein. Also nochmal, wir sind hier bei den Führungsgefühlen.
Ja, ja. Ich sage ja nicht, dass ich keine Gefühle habe. Ich sage ja nur...
Mach doch das Konzept nicht kaputt. Und tatsächlich eine ernst gemeinte, nicht Gegenrede, aber ein ernst gemeintes Und.
Ja.
Ja, also ich glaube, ich verstehe, was du sagst, man soll hier nicht emotional oder aus einer Emotion heraus über einen Mitarbeitenden die Lanze brechen und da völlig ungefiltert den Frust rauslassen. Also Haken dran. Ne? So. Trotzdem glaube ich, dass es für das vertrauensvolle Zusammenspiel und für die eigene Psychohygiene auf Dauer gesünder ist, wenn man mitteilt, wie es einem mit bestimmten Situationen geht. Also wenn man sozusagen in die Selbstoffenbarung geht. Ja, wenn man die Leute wissen lässt, dass einen da was beschäftigt oder dass man sich ärgert oder dass man mit einem bestimmten Problem zu kämpfen hat, was man erlebt aufgrund eines bestimmten Verhaltens. Ne? Und das finde ich, das sollte schon rauskommen.
Das darfst du auch sagen. Also es ist keine Gegenrede für mich. Weil ich glaube, ich glaube nur, dass es keinen Sinn macht, in der ersten Reaktion jemanden völlig in den Senkel zu stellen. Also auch aus dem Handball heraus, ja, wir verlieren das Spiel, der Torhüter wirft den letzten Pass nicht zum Gegenstoß, sondern wirft in die Arme des Gegners. Torerfolg. So, was ich mit dem gerne machen würde in dem Moment ist, ich würde ihn anbrüllen, was auch immer. So, was habe ich damit erreicht? Bei dem nächsten Pass überlegt er dreimal, ob er diesen Ball spielt oder lieber das Risiko umgeht. Damit schießt man nicht das entscheidende Tor. Dann geht es halt unentschieden aus. Ich nehme das komplette Selbstvertrauen, muss in dem Training wieder aufbauen, dass ich gar nichts persönlich gegen ihn habe, sondern aus der Emotion heraus gehandelt habe. Und ähnliches in der Führungssituation, glaube ich, das ist keinen Sinn macht, sofort aus emotionalen Gründen jemanden. Was ich aber tue, ist, dass ich durchaus im Training oder auch in der Führungssituation sah, was es mit mir gemacht hat. Es hat mich geärgert, dass er diesen Ball gespielt hat. So, und so ist es in der Führungssituation genauso. Ich glaube, wenn ich mit Ich-Botschaften sage, dann glaubt mir das auch. Das nimmt mir jeder ab. Das hat was mit mir gemacht. Wir haben, wie auch immer geartet, eine falsche Entscheidung getroffen und ich habe mich darüber, und das darf ich ja auch. Dazu bin ich Mensch. Auch sagen, was es mit mir gemacht hat. Ich glaube, nur anbrüllen ist nicht mehr angesagt. Und es ist nicht so, dass ich durch die Gegend rennen kann und meine Launen nach außen tragen kann. Ich glaube, das ist nicht das Führungsverhalten, was ich jedenfalls für mich als gut empfinden würde. Ich glaube, Chefs müssen berechenbar sein. Ja, das muss eine Berechenbarkeit geben von mir. Aber es darf nicht das Ausleben von Gefühlen sein. Das, glaube ich, ist aus meiner Sicht jedenfalls wenig hilfreich.
Also, dann sind wir auf einer Wellenlänge. Ich finde nur, es ist ein Balanceakt und der ist nicht immer einfach. Ne? Also ich wehre mich gegen, wäre jetzt zu viel gesagt. Aber was ich schon als problematisch erlebe, ist, wenn Führungskräfte wirklich versuchen, wenn sie meinen, ausschließlich rational zu agieren, ja, wenn sie gar keine Gefühle zeigen wollen, wenn sie jeden Ärger unterdrücken oder selbst wenn ihnen mal Tränen in die Augen schießen, ja, dass sie versuchen, das wegzunehmen und es nicht sichtbar werden zu lassen. Ich kann es auf der einen Seite verstehen, ja, weil das ja schnell den Touch bekommt, ich bin nicht professionell oder vielleicht bin ich sogar schwach. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es genau diese Verletzlichkeit, die uns als Mensch ja ausmacht. So, das ist halt eine Spannung, ne, zwischen wann bin ich authentisch, ja, aber also wenn ich nur als Berserker authentisch bin, na dann lieber nicht.
Also. Absolut, da gebe ich dir recht. Ich glaube, ich bin ja sogar eher ein emotionaler Mensch, weil ich das Problem habe, dass ich zum Beispiel Abschied überhaupt nicht gut verarbeite. Also ich bin jemand, der traurig ist. Und das wissen meine Mitarbeiter auch. Also das, wenn ich selber gehe, wie jetzt auch in der Situation, wo ich gegangen bin von oder wo Mitarbeiter, die mir ans Herz gewachsen sind, dann den letzten Arbeitstag haben. Das merkt man mir an, auch wenn ich es nicht möchte, dass man es so stark merkt. Das merkt man mir an. Ich glaube, da ist man Mensch. Ich will aber nicht, ich habe zu Hause Ärger oder ich hatte einen Platten, kommen die Firma und brüllt durch die Gegend. Das ist ein Unterschied. Und an der Stelle, glaube ich, ist Führung durchaus auch mit Gefühlen zu führen. Aber ich glaube nicht, das Ausleben, und das gab es früher, glaube ich, mehr von seinen eigenen gerade Launen, die man gerade mal hat. Das ist nicht mein Anspruch an mich selber und das wäre auch nicht mein Anspruch an die Mitarbeiter. Da gibt es auch einen gewissen professionellen Umgang mit Gefühlen, den muss man schon auch haben. Da braucht es Rahmen dafür. Deshalb bin ich trotzdem Mensch und glaube, dass viele mit mir lachen können und dass ich, das hat eine Führungskraft zu mir gesagt, als ich gegangen bin, Herr Dapper, von Ihnen habe ich gelernt, dass man, obwohl man Ziele erreichen will, obwohl man Klarheit in den Worten haben, so viel lachen kann. Und es ist trotzdem okay in meinem Team. Und das fand ich eine schöne Rückmeldung in der Tat, weil es braucht einen gewissen Humor. Und trotzdem weiß jeder, es hat seine Grenzen, jeder hat seine Rolle. Das hat schon viel mit Gefühlen zu tun.
Apropos Lachen, hast du eine Führungssituation, wo du sagst, also das war wirklich zum Schießen? Kannst du dich an eine erinnern? Ist gerade eine abrufbar?
Wo ich sehr viel gelacht habe. Da gibt es ja, glaube ich, viele Situationen. Am meisten lache ich ehrlicherweise über mich selber halt, ja, weil ich halt manchmal Dinge halt, also ich habe ein unheimliches Problem mit Namen, obwohl ich das überhaupt nicht will, so, und die Leute schon mit dem Kopf verdrehen halt, ja, weil ich wieder mal irgendeinen Namen verwechselt habe. Und das ist, also ich kann jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Menschen ich irgendwie erlebt habe, deshalb kann ich es mit dem Namen vielleicht auch irgendwie erklären. Aber es ist halt total blöd, wenn einem das immer wieder passiert. Die Leute drehen sich schon ab und lachen sich kaputt, weil ich einfach schon wieder irgendwas Namen verwechselt habe. Das ist dumm. Aber es ist schon fast antizipierbar von einigen halt, ja, und deshalb lachen die sich natürlich kaputt. Und ich kann natürlich...
Ich wollte gerade sagen, da hilft nur die Flucht nach vorn anzutreten, ja, und auch charmant irgendwie mit dem eigenen, in Anführungsstrichen, Fehler umzugehen, ja. Und dann, finde ich, ist das Weglachen doch wirklich eine der nettesten Arten,
das ist, wie man... Das ist, ich finde es schlimm für mich und es ist trotzdem blöd halt, dass mir das immer wieder passiert. Und es ist natürlich auch... Also natürlich, wo ich auch irgendwie selber lachen muss, halt, ist natürlich die technische Unbegabtheit. Ja, ich bin ja, glaube ich, der schlechteste Handwerker Deutschlands. Und an der Stelle, wenn ich irgendwie was machen muss, wo es dann irgendwie in der Arbeit kurzzeitig die Möglichkeit gibt, das unter Beweis zu stellen, mache ich das natürlich auch. Also da fällt halt auch eher ein Stuhl um bei mir, als dass er da richtig steht. Oder als wenn ich einen Stecker irgendwo reinstecken muss in diesen Laptop, dann kann das auch mal sein, dass es nicht funktioniert in der Geschwindigkeit, wie andere das machen würden. Also, gut, dann führt das natürlich zu dem Bild, was man ja eigentlich von mir hat, dass ich sehr professionell bin, genau ins Gegenteil. Und die Menschen denken, was ist das für ein Chaot? Das gibt's doch gar nicht. Der ist sonst so professionell und so exakt, das kriegt er nicht hin. Und das ist tatsächlich so halt, ja. Ich glaube, ich gehe in den Baumarkt mit Begleitschutz halt, weil ich einfach an der Stelle eine echte Schwäche habe, ja.
Also das heißt, es ist nicht nur die Couch nicht dein Ort, auch der Baumarkt ist nicht der
Fall.
Ort, an dem
das,
du dich bevorzugt.
Es gibt ja Gründe, warum ich so viel arbeite, weil ich ja nichts anderes kann. Ja.
Aha, so. Aber jetzt, also das musst du dann jetzt doch mal näher erklären. Welche Handwerkssituationen tauchen denn im Führungsalltag so auf? Außer am Rechner irgendwie was?
Ja, also, das fängt ja schon an, wenn du deine Stühle stellst, wenn du sagst, du willst noch irgendwas verrücken oder sonst was halt. Ja, also wenn es gelingt, dass da irgendwie ein Tisch kaputt geht beim Umrücken, dann bin ich das. Also das ist schon so, weil ich das einfach, keine Ahnung, wie ich das fertig bringe, aber da bin ich tollpatschig. Und das sind schon Führungssituationen, die gibt's. Also man macht einen Stuhlkreis und nimmt Stühle vom Tisch. Wenn da drei umfallen, aber ich. Also das ist.
Also wenn das unter handwerkliche Fähigkeiten fällt, dann bin ich handwerklich hopbegabt. Also Stuhlkreis stellen kann ich perfekt. Also sozusagen, wenn ich mich von meiner Couch entferne, dann bin ich die Meisterin des Stuhlkreises.
Ich rufe dich an.
Für den Stuhlkreis wende dich vertrauensvoll an mich.
Ich kann nicht anrufen. Das ist wirklich, ich glaube, das, also man kann eigentlich gar nicht so tollpatschig sein, wie ich es bin. Und das ist wirklich was, wo andere halt auch, glaube ich, Spaß dran haben, weil ich sonst so super strukturiert bin und ich das nicht hinkriege. Ich weiß nicht, warum. Ich kann ja Handball spielen, seltsamerweise. Das hat mich auch schon mal einer gefragt, wie konntest du Handball spielen, wenn du mit den Händen sonst nichts anfangen kannst?
Ja,
habe ich keine Erklärung
und?
Halt. Ich habe keine Erklärung.
Antwort?
Vielleicht stimmt das mit der Auge-Hand-Koordination nur beim Handball. Bei allen anderen Dingen eben nicht. Also eher in Deckung gehen, wenn du mich siehst beim Stuhlkreis machen, bleib einfach weg.
Okay, gut. Ich ziehe setze einen Sturzhelm auf, wenn wir uns irgendwann begegnen. Ach Mann. Du, ich hatte noch eine ganz andere Frage auf meiner Liste. Ist jetzt ein harter Schwenk, aber wir haben beim letzten Mal über Kommunikationssituationen gesprochen und wie wichtig es ist, mit den Leuten zu reden, auch in diesen kleinen Momenten. Und da ist doch rausgekommen, dass die Tiefgarage ein besonderer Ort der Begegnung für dich ist. Klingt jetzt ein bisschen gruselig, aber so. Aber offensichtlich ist das ja so vom Arbeitsweg der Ort, wo man sich treffen kann. Wie ist es bei dir und auch bei euch im Unternehmen denn zum Beispiel mit Social Media? Ist das ein Kommunikationskanal, den ihr nutzt und dann vielleicht auch einer, auf dem es emotionaler wird oder werden könnte? Ja, also
emotionaler von mir aus jetzt nicht, aber das ist ein absoluter nutzbarer Weg, also in mehreren Hinsichten. Das eine ist natürlich Marke und Image vom eigenen Unternehmen. Ich selber gucke natürlich auch, wie entwickelt sich Sprache? Also was sind die Themen? Und ich muss ja auch gucken, wie entwickeln sich auch manchmal generationenübergreifend Sprache. Dazu ist Social Media natürlich für mich extrem wichtig. Ich bin jetzt eher der Passivnutzer, also keiner, der Beiträge wirklich postet. Das bin ich nicht. Habe ich auch ehrlicherweise keine Zeit zu, weil da müsste ich in Interaktion reden. Dazu habe ich jetzt keine Zeit mehr halt. Ja, das habe ich
muss,
nicht.
Vielleicht muss man das, einen virtuellen Stuhlkreis stellen. Oh Gott.
Da wird wahrscheinlich wenig passieren, das will ich hinkriegen. Aber die Social Media, glaube ich, ist für mich von elementarem Führungsinteresse, weil ich einfach weiß, wie Marke und Image meines eigenen Unternehmens gestaltbar ist, wie andere sich momentan verhalten. Ich kann darüber Marktanalyse machen für mich selber. Und ich erlebe halt andere, wie sie agieren und erlebe, glaube ich, auch, welche Themen sind da gerade von Relevanz. Ich muss sagen, das ist für mich, also ein Unternehmen ohne Social Media wird nicht funktionieren. Für mich selber halt genauso. Und deshalb muss ich auch wenn es vielleicht manche Geschäftsführer seltsam finden, TikTok anschauen. An der einen oder anderen Stelle ist das einfach hilfreich, weil ich weiß, was da gerade passiert. Und das wird ja nicht der letzte Auftritt sein. Das wird es andere geben in der Zukunft. Und wenn du da am Ball bleiben willst, musst du diese Themen halt auch irgendwie mit in deinen Alltag integrieren.
Seid ihr als DRK selber auf TikTok?
DRK Landesverband aktuell nicht. Mein zukünftiges Unternehmen schon, ja.
Magst du es mal ansagen?
Was?
Denn wir schreiben es in die Shownotes, zu sagen, wo ihr Social Media mäßig zu erreichen seid.
Oh, das müsste ich jetzt nachgucken, wie sich das dann nennt. Das kann ich dann nicht sagen halt. Aber TikTok, da.
Okay, aber du kannst es mir gerne hinterher sagen. Auf jeden Fall. Und dann können wir es in die Shownotes mit reinschreiben. Und ich nutze diese Gelegenheit, um ganz, nicht subtil, ehrlich gesagt, ziemlich brachial einen eigenen Werbeblog anzuschieben und nochmal zu sagen, zu diesem Podcast gibt es einen Instagram-Kanal, der heißt Führungsgefühle-Podcast. Und da kann man mitverfolgen, was so los ist, was gerade ansteht, immer wenn eine neue Folge kommt. Und man kann in den Videosnippets die Leute, die ihr im Podcast nur auf den Ohren habt, die könnt ihr auch mal angucken. Also es gibt sie wirklich. Es ist keine KI, die da irgendwie mit mir spricht, sondern ich sitze hier mit echten Menschen, wenn auch virtuell. Also Führungsgefühle-Podcast, der Insta-Kanal oder die Website dazu www.führungsgefühle.de. So, Werbeblock Ende.
Dem folge ich ja auch mit und da ist das ja in der Tat auch spannend, was er da macht. Ja, nee, passt auch für mich. Ich glaube, das ist aber genau das, was ich meine halt. Ja, du musst einfach gucken, wer macht da gerade was und deshalb ist natürlich auch spannend, was haben die anderen in den Interviews gesagt und du lernst davon. Also das ist ja für mich ganz spannend, wie andere in deinen Interviews, die ja komplett anders laufen und wo du einfach Impulse kriegst. Und wenn ich auf Autobahnfahrten bin, ist das für mich eine super Chance, mich selber weiterzuentwickeln. Und da ist meine Neugier natürlich groß, was sagen andere auf deine Fragen. Und ist da was dabei für mich, wo ich sagen kann, oh, muss ich auch mal drüber nachdenken. Das ist eine gute Idee.
Ja, oh, danke für die Blumen und danke für diese Werbung. Ich gucke gerade so auf meinen Zettel und frage mich, was ich noch für Fragen habe. Social Media habe ich dich gefragt. Work-Life-Balance habe ich dich gefragt. Hast du eine Frage an mich? Wollte ich dich fragen.
In der Tat, wenn ich schon die Chance habe, jemanden wie dich hier tatsächlich selber mal interviewen zu können, sind das natürlich auch Möglichkeiten, die ich sonst nicht habe.
Okay.
Also wenn du über das Thema Gefühle sprichst, was du ja eben so ein bisschen kritisch bei mir bemängelt hast.
Nein,
was sind denn
nicht kritisch.
Ich meine, du bist ja in Führungskräfteschulung, wahrscheinlich sogar im 1:1. Und trotzdem bist du ja auch an der Stelle, was wir hier besprechen, sehr viel Mensch. Und du kannst dich davon nicht frei machen, genauso wie ich, nicht in meinen Management-Situationen. Was sind so deine wahrscheinlich hinderlichsten Gefühle in diesen Situationen? Du hast einen Prozess im Kopf, wie du vorgehen willst, und du merkst aber irgendwie, da gibt es vielleicht auch eine Art, was im Kopf bei dir sagt, das löst jetzt bei mir Antipathie aus. Wie gehst du damit um? Wie schaffst du es, professionell zu bleiben, wenn du merkst, der andere oder auch in dieser Gruppe entwickelt sich gerade was, was dir echt nicht gefällt? Oder du sagst, oh, kann ich gar nicht mitgehen und trotzdem, du hast einen Auftrag, ich meine, du verdienst damit dein Geld. Was macht das mit dir und wie gehst du damit um?
Wow. Okay, also, wie gehe ich damit um? Erstmal, Tatsache ist, ich mag Menschen und ich bin neugierig. Deswegen passiert es, ehrlich gesagt, sehr, sehr selten, dass in Gruppen jemand ist, der mir wirklich total unsympathisch ist. Also ich versuche wirklich, mich einzustellen auf Gruppen vorher auch ganz bewusst, denen in aller Offenheit und mit viel Verständnis für ihre Situation zu begegnen. So, das ist das eine. Wo ich tatsächlich manchmal angefressen bin, das ist leider ein Triggerpunkt von mir, das ist, wenn Menschen das Bedürfnis haben, mit mir in Wettbewerb gehen zu müssen und meine Kompetenz in Frage stellen. Ganz schwierig. Das versuche ich wegzuatmen. Und also tatsächlich, ja, ich versuche es wegzuatmen. Ich versuche es in den Situationen nicht zu hören. Und vor allen Dingen versuche ich es, was mir super schwer fällt, es nicht persönlich zu nehmen, weil ich weiß, dass das mit mir als Person überhaupt nichts zu tun hat. Denn die Menschen, die kennen mich ja gar nicht. Ja, sondern es hat was mit meiner Rolle zu tun. Und die lege ich ja auch ab am Ende des Tages. Fairerweise muss ich sagen, mein Partner, der auch Berater ist, der kriegt es dann ab im Sinne von, da mache ich mir dann Luft, wenn ich mich über was geärgert habe oder wenn mich was angefressen hat. So, und dann gibt es noch Supervision und eigenes Coaching, was ich in Anspruch nehme, wo ich auch versuche, Dinge zu reflektieren und nochmal aus einer Metaebene anzuschauen. Also das ist das, wo es wirklich, wenn es um den einzelnen Menschen geht, ja, wo ich vielleicht dann mal Leute drin habe, wo ich denke, boah, die waren jetzt nicht nett zu mir, warum denn? Also weil fairerweise muss ich auch sagen, ich will schon auch geliebt werden. Ne?
Ich kenne es ja auch, wir schicken Führungskräfte gerade in Führungskräfte-Workshops und ich weiß heute schon, wenn ich sage, wir machen das, da steht vielleicht sogar ein Rollenspiel an. Der Jubel ist riesig.
Hält sich in Grenzen.
Und wenn die dann noch Verbündete haben und die gehen in diese Situation und es entwickelt sich eine Art von Gruppendynamik, sagen sie, den Kram hat sich der Chef ausgedacht hier. Dann schauen wir mal, wie das hier ausgeht. Mal gucken, was die Frau Bär hier macht. Also das sind ja Situationen, die kommen. Also das muss man sagen. Ich selber habe das erlebt und bin dann immer, möchte nicht in der Rolle desjenigen sein, der diesen Workshop leitet. Und dann kriegst du Schottengefühle, finde ich jedenfalls.
Na klar. Also es ist nicht so, dass es immer alles total reibungslos läuft. Ich kann sagen, Gott sei Dank, in den ja jetzt mittlerweile 18 Jahren, in denen ich das mache, gab es ganz wenige Situationen, von denen ich sagen würde, da ist es so richtig, richtig, richtig in die Hose gegangen. So. Und fairerweise muss ich sagen, das waren die Situationen, in denen ich voreingenommen an einer Gruppe herangetreten bin. Also wo ich selber irgendwie ganz doofe Erwartungen hatte. Ja? Und wenn mir aus den Ohren tropft, dass die Leute blöd sind, dann spüren die das. Da muss ich nichts sagen. Ja, das wird deutlich und dann kehrt es auch zu mir zurück. Also wie gesagt, ich glaube, mein wichtigstes Tool ist, vorher zu versuchen, möglichst positiv reinzugehen, neugierig zu sein und ein Verständnis zu entwickeln für die Situation, in der die Leute sind und dann auch in Settings einen Raum dafür aufzumachen, dass Leute auch nochmal sagen dürfen, was ist ihnen wichtig oder was ist ihnen weniger wichtig. Also mich auch flexibel zu zeigen, ja nicht einfach ein Programm abzuspulen, sondern auch zu reagieren. Mhm. So, und wenn ich so in Interaktion gehe, ich glaube, dann ist es tatsächlich eine gemeinsame Bewegung, in der es dann funktioniert. Ja, und mir ist auch klar, kann nicht everybody's darling sein. Es wird mich nicht jeder lieben, ja, so toll ich das fänd. Ich frage dann einfach nicht hinterher. Also dann funktioniert es auch. Was ein bisschen frustrierender ist, ist gerade in so großen Entwicklungsprozessen und Transformationsprozessen, die so mühsam laufen. Und da muss ich gestehen, da gibt es schon Situationen, in denen ich auch mit mir ringe. Ja, aber auch da das wegatme und versuche, auf meine Art beharrlich zu sein. Aber es gibt Situationen, in denen ich merke, jetzt bin ich 5-mal gefragt worden, wie es gehen soll. Und ich habe 5-mal eine Antwort gegeben und die Kunden machen es dann doch anders. Und dann denke ich manchmal so, Mann, warum fragt ihr denn dann? Ja? Und dann muss ich mich, und das ist aber dann auch wieder Reflexion, ne? Dann muss ich mich zurückholen, muss sagen, ja, Gott sei Dank sind es die Kunden, die selber entscheiden und nicht ich. Ja, ich habe meinen Standpunkt deutlich gemacht. Ich habe die Antwort gegeben. Ich habe versucht, Konsequenzen aufzuzeigen. Ich habe versucht, meiner Verantwortung gerecht zu werden und das liegt jetzt bei den anderen. Ja, aber stimmt.
Das macht was mit dir.
Natürlich, das ist ja so halt auch
und das erlebe ich ja durchaus auch schon in Situationen, dass es für denjenigen, der dann da vor der Gruppe steht, durchaus einfach auch eine besondere Herausforderung ist. Das ist jetzt nicht häufig, aber es passiert. Ja, ich habe noch eine andere Frage halt, ja, wenn ich fragen darf halt,
ich
hab
ja. Gesagt, ja.
Weil du bist ja durchaus auch in der Situation, dass du Vorgespräche für Zielsetzungen abklärst mit deinem Auftraggeber, so der deinen Auftrag in irgendeiner Weise definiert, wo die Reise hingehen soll. Und aus meiner Sicht eine besondere Herausforderung ist, wenn das Bild, was er zeichnet über seine Führungsmannschaft, nicht mit dem übereinstimmt, was du auffindest. Und so jetzt bist du aber doch durchaus in der Situation, dass die idealerweise sich öffnen. Und das jetzt wieder in den Rücklauf zu kriegen zu demjenigen, der den Auftrag gegeben hat. Das interessiert mich natürlich als Geschäftsführer, der durchaus, hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, das ist ehrlicherweise ein ganz, ganz wichtiges Instrument für Unternehmen, Führungskräfteschulung. Aber kann ja durchaus sein, dass meine Führungsmannschaft das, was ich glaube, was wir schon implementiert haben, komplett anders sieht und vielleicht auch nicht mitgeht. Und ich aber der festen Überzeugung bin, dass ich voll aus allen Wolken, wenn du zurückkommst und sag, übrigens, dein Bild passt dir überhaupt nicht zu dem, wie die anderen das empfinden. Mhm.
Wie gehe ich damit um?
So, wie ist dein Vorgehen? Also, weil das ist schon, finde ich, eine riesen Herausforderung. Ich meine, es gibt eine wirtschaftliche Abhängigkeit, das ist das eine, was da sicherlich reinspielt. Und dann gibt es ja auch so eine menschliche Komponente. Im Zweifelsfall fandest du die Idee gut und den Menschen sogar sympathisch, hoffe ich jedenfalls. Wenn ich es gewesen wäre, wie gehst du damit um? Also, was kann ich erwarten?
Also, was du erwarten kannst, ist, dass ich im Rahmen der Auftragsklärung verschiedene Fragen stelle. Und eine Frage wird immer sein, wenn du eine Führungskräfteentwicklung planst, welches Problem willst du damit lösen? Es gibt so ein paar Anfragen, da gehen bei mir, geht so eine rote Lampe an. Ne? Also wenn Teamentwicklung angefragt wird, dann ist mit 90%iger Wahrscheinlichkeit steckt da ein Konflikt drin. Und dann geht's erstmal ganz oft um eine Konfliktmoderation und gar nicht nur um sozusagen eine Entwicklung des Teams. Wenn Führungskräfteentwicklung angefragt wird und sich das jetzt nicht ausschließlich auf ganz junge Führungskräfte, ne, oder so PotenzialträgerInnen bezieht, dann kann es schon sein, dass da vielleicht auch strukturelle Themen sind und eher OE-Themen warten. Ja? Und mein Credo ist auch, Führungskräfteentwicklung ist Organisationsentwicklung. Man muss sich im Klaren darüber sein, wenn man seine Führungskräfte entwickelt und denen Handwerkszeug mitgibt, ne, dann fangen die an zu denken und dann fangen die an, Fragen zu stellen. Und das heißt, dass das unter Umständen auch Strukturen einer Organisation in Frage stellen kann oder Muster, die es da gibt. Ja. Und deswegen ist tatsächlich die Frage, welches Problem soll damit gelöst werden? Das ist die eine. Und was ich gerne mache, ist anzubieten, so einen Workshop zu machen. Ich nenne den gerne den Was ist los bei uns Workshop, wo man mal hinguckt und sagt, also was ist eigentlich hier zu beobachten und was sind die dahinterliegenden Strukturen? Und dann kann man nochmal gucken, was kann eigentlich im Rahmen einer Führungskräfteentwicklung gut bearbeitet werden und was auch nicht. So. Und im Idealfall lassen sich Auftraggeber auf sowas ein. Ganz oft ist aber das Budget vielleicht dafür dann nicht da. Und dann ist die zweite Frage die, dass ich mir ein Mandat abhole. Ja, also ich sage, okay, wie fließen Dinge zurück? Und da ist es insofern ein bisschen ein Balanceakt. Auf der einen Seite braucht die Gruppe, mit der ich arbeite, einen Vertrauensraum. Und auf der anderen Seite müssen Dinge zurückfließen können. Ich handhabe das dann so, dass ich immer vereinbare, dass alles, was den Prozess angeht, sozusagen zurückgespiegelt werden kann. Und wenn es um konkrete Themen oder Inhalte geht, ist das was, wo ich mir von der Gruppe immer ein Okay abholen würde, dass ich sage, hier ist das was, was ich besprechen kann.
Sag ja, ich mag keine Kritik, aber ohne Kritik werde ich nicht besser, aber diesen Spagat dazwischen zu machen, der ist als Chef ja auch nicht ganz einfach.
Schwierig.
Also das ist schon auch ein Entwicklungsprozess. Und wenn du zurückkommst und sagst hier übrigens, hier gibt es Themen, die sind Ihnen, dir nicht bekannt, die müssen wir aber bearbeiten, das auszuhalten und nicht irgendwie eine wie auch immer geartete Reaktion, sondern das kann nicht sein, mein Team habe ich doch komplett anders eingeschätzt, das tut erstmal weh. Und diesen Prozess, der liegt ehrlicherweise auch ein Stück weit bei dir, wie du das verpackst.
Genau.
Und ob du diesen Zugang auch findest halt, ja. Ich glaube, das ist eine besondere Herausforderung, wenn man dich bucht oder wenn man einen solchen Menschen bucht, der, wo man gewisses Vertrauen hat, Organisations- und Führungskräfteprozesse nach vorne zu bringen. Deshalb glaube ich, das ist eine besondere Herausforderung. Deshalb war ja auch jetzt deine Antwort ganz spannend, weil du sagst, im Prinzip klärst du auch ein bisschen den Rahmen und das Ziel.
Ja, unbedingt. Also ohne das geht's nicht. Und ein Lernpunkt ist aber, egal wie viel du versuchst am Anfang zu klären, du erwischst nie alles. Ja, also es gibt immer Punkte, die ungeklärt bleiben. Und dann hilft es eigentlich nur hinzugehen und zu sagen, hey, ich glaube, wir haben einen Punkt übersehen. Und ich versuche auch Kritik, weil du von Kritik sprachst, das ist mir, wer bin ich, Kritik zu üben? Ich biete eine Perspektive an. So.
Ja.
Ja, und das ist was anderes.
Ja,
ich biete eine Perspektive an und unter Umständen vermittle ich auch eine weitere Perspektive, nämlich die eines Teams oder eines Coaches. Und das versuche ich auch sprachlich genau so anzubringen, dass jemand das nehmen kann. Also ich,
das ist verdaulicher.
Das, genau, also ich sage immer, eigentlich geht es darum oder ganz oft geht es darum, so das Nagelkissen eigentlich wie ein ganz weiches Plümo unter den Popo zu schieben. Also es muss aber so deutlich sein, dass es wahrgenommen wird und trotzdem annehmbar bleiben.
Ja, ganz spannend. Vielen Dank.
Ja, gerne. Mann, jetzt hier Fragen an mich und das
musste ich
dafür nicht entschuldigen. Super, also das
ist ganz anderer Weise
gefordert. Ja. Sehr cool. Jens, ich meine, ich will nicht Schluss machen, wenn ich jetzt dran war, aber irgendwie bietet sich's gerade ab. Nein, gibt's noch was, was dir wichtig ist zum Schluss, deine Botschaft in die Welt, an deine Mitarbeiter, die jetzt vielleicht denken, warte mal, was hat der vorhin da zum Thema Beispiel geben und Arbeitszeit und so gesagt? Die Social-Media-Kanäle schieben wir nach.
Ja, nee. Das, glaube ich, passt jetzt erstmal für mich. Fand ich super spannend wieder und super interessant, mit dir da zu reden. Das ist durchaus eine besondere Situation, die ja durchaus herausfordernd ist, weil du weißt, auf den Punkt willst du eine gute Antwort geben? Und ich glaube, wenn du nicht in der Lage bist, solche Fragen sofort zu reflektieren und aus einem gewissen Erfahrungsschatz zu reden, wird es unehrlich. Und ich glaube, ich konnte ehrliche Antworten geben. Das
Absolut.
Problem ist, du führst da natürlich eine Situation, dass du ja viel Preis gibst von dem Menschen, Jens Dapper auch. Das ist unfair, aber nein, kleiner Scherz, das ist natürlich völlig Quatsch. Nein, das ist auf jeden Fall, fühlt sich erstmal schon seltsam an, weil du weißt, das hören andere Menschen zu.
Genau.
Wir sind eben nicht in einem Zweiergespräch, sondern du gibst Dinge preis von der Führungskraft, von dem Mensch und das ist schon eine besondere Situation. Das macht schon auch was mit einem und das finde ich durchaus spannend, aber ich glaube, es bringt mir was, auch darüber nachdenken zu dürfen und von daher ist ein lieben Dank, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, mit dir in so einem Kontext mal ins Gespräch zu gehen war. Ich fand super, super spannend. Und auch natürlich diese Parallelen zwischen dem Trainer Jens Dapper und dem Manager Jens Dapper, das führt ja auch noch ein bisschen zu.
Ja,
paar,
total.
Paar
die Metapher ist super. Genau.
Ja. Lieben Dank.
Ich danke dir ganz herzlich. Und Jens, also es ist mir bewusst, dass das tatsächlich gar nicht so einfach ist, dass meine GesprächspartnerInnen auch persönliche Dinge preisgeben und dass in so einer Arbeitssituation es oft gar nicht so einfach ist, die Dinge auch wirklich beim Namen zu nennen. Also das ist mir schon klar. Insofern weiß ich das sehr zu schätzen. Und ich weiß auch, dass da Mut zugehört. Du hast jetzt dafür gesorgt, dass ich mal spüren konnte, wie sich's auf der anderen Seite anfühlt. Vielen Dank für diese Erfahrung. Toll, dass wir in die Verlängerung gehen konnten. Was bleibt mir zu sagen? Das Übliche, du hast gerade gesagt, ja, das ist hier kein geschützter Rahmen, sondern das hören ja andere. Deswegen an der Stelle würde ich es gerne nochmal für euch da draußen sagen. Wenn ihr vielleicht Führungsgefühle habt, über die ihr gerne mal reden möchtet und das nicht bei aufgedrehtem Mikro und da, wo viele Leute zuhören, sondern in einem ganz geschützten Rahmen, dann geht das auch. Also ich führe tatsächlich auch Vier-Augen-Gespräche. Wenn ihr Lust auf ein Coaching habt, meldet euch. Schreibt mir an christiane@führungsgefühle.de und dann können wir gucken, ob wir für ein Coaching oder wie wir für ein Coaching zusammenkommen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Jens. Wenn ihr es gemocht habt, lasst Sternchen da, empfehlt es weiter, wie immer. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.